Judith Wabnitz ist eine der Tierärztinnen in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen und war vor längerer Zeit bereits schon einmal Gast in unserem Podcast. Damals haben wir nur kurz darüber gesprochen, dass Zootiere deutlich älter werden können und dass genau in dieser Tatsache auch medizinisch eine Herausforderung liegt. Daher beschäftigen wir uns in der heutigen Folge ausschließlich mit dem Themenkomplex Geriatrie bei Zootieren. Sie hören Rangezoomt, Ihren Podcast mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rangezoomt, Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und heute, Sie hören, sind wir im Studio und haben uns einen Gast eingeladen, auch schon mal hier im Podcast gewesen. Herzlich willkommen, Judith Wabnitz ist bei uns. Hallo Judith.
Ja, hallo.
Die Tierärztin hier im Zoo, ne? Das hatte ich glaube, genauso fing die letzte Folge auch schon an, oder? Ja, Tierärztin, erzähl mal ein bisschen. Du bist hier diejenige, die kommt, wenn das Tier einen Schnupfen hat.
Genau, also wir sind aber in der Veterinärmedizin ein Team von Tierärzten. Das heißt, wir arbeiten hier mit zwei Tierärzten vor Ort und haben noch einen Kollegen, der uns unterstützt, weil wir decken ja 365 Tage im Jahr ab.
Genau, das ist ja so, das ist ja wie normal eigentlich in der Humanmedizin auch. Krankheit macht jetzt keinen Halt vor Samstag, Sonntag, Weihnachten und Silvester, oder?
Ja, genau. Hm.
Kommt das denn häufiger vor? Ich meine, wir kennen das doch bei uns aus dem, wenn man so entspannt am Wochenende und so, dann meistens kommt der Schnupfen, das Fieber oder so. Ist das bei Tieren auch so?
Kann schon mal. Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Wochenenden, da werden wir nicht einmal angerufen. Mhm. Und es gibt Wochenenden, da sind wir gerade wieder auf dem Weg vom Zoo zurück und müssen schon wieder hinfahren. Also das ist immer sehr unterschiedlich.
Du sagtest gerade, ihr seid zu zweit beziehungsweise dritt und noch ein ganzes Team in der
Genau, wir werden noch unterstützt von Tierarzthelferin.
Ja.
Und deswegen sind wir hier vier Tierärzte und also zwei Tierärztinnen und zwei Tierarzthelferinnen, die hier vor Ort arbeiten und die Tiere behandeln.
Wie viele sind es eigentlich? Kann man das sagen?
Ja, man könnte es wahrscheinlich sagen, aber für uns Tierärzte ist die Anzahl eigentlich gar nicht so wichtig, weil tatsächlich 20 Fische einen Unterschied machen zu 20 Nashörnern. Also ja, okay. Von der Behandlung her ist so die Tierzahl für uns Tierärzte gar nicht so wichtig, sondern es kommt eher auf die Tierarten drauf an und auch wie wir an die drankommen, wie wir die behandeln können.
Da haben wir ja im letzten Podcast auch schon etwas intensiver drüber gesprochen. Ja. Deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen die Kurve kriegen zu unserem heutigen Spezialthema. Denn es geht um Geriatrie im Zoo. Geriatrie ist jetzt ein Begriff, also ich kenne den, vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch, aber was verbirgt sich hinter Geriatrie?
Also grob kann man dazu sagen, dass das so die Altersmedizin ist. Man beschäftigt sich da mit Tieren so in ihrem letzten Lebensdrittel, Lebensviertel. Und davon haben wir hier in unserem Zoo sehr viele. Also wir haben sehr viele alte Tiere, wir haben aber auch uralte Tiere. Und alt heißt aber nicht immer, dass sie krank sind, sondern es gibt alte, gesunde Tiere, es gibt alte, kranke Tiere. Und man muss aber individueller schauen, weil häufig haben ältere Tiere kombinierte Krankheiten oder auch vielleicht auch mal andere Erkrankungen als jetzt so ein Jungtier. Die sind auch anfälliger für gewisse Sachen. Und von daher sind wir gefragt, nicht nur in der Therapie, vor allem auch in der Diagnostik, in der Prophylaxe. Also ein sehr vielfältiges Gebiet, was die Geriatrie da abdeckt.
Bei der Humanmedizin ist es ja auch so, dass man, wenn man ein bisschen recherchiert im Internet, dann hört man häufig Geriatrie ist ein ganzheitlicher Ansatz, weil verschiedene medizinische Disziplinen, zumindest bei Menschen, da eine Rolle spielen. Wie ist das bei Tieren? Also kann man das ein Stück weit gleichsetzen, dass auch da ihr verschiedene Disziplinen, also ob innere oder orthopädische oder sonst was, dass man das irgendwie alles im Blick haben muss? Also was umfasst das so genau?
Genau, also das macht man eigentlich bei jedem Tier, was krank ist, dass man alle Disziplinen miteinander kombiniert. Aber bei den älteren Tieren ist es noch wichtiger, weil die häufig unterschiedlichste Erkrankungen haben und vielleicht auch Erkrankungen, die sich in der Therapie widersprechen, wo man dann halt schauen muss, was ist jetzt wichtiger für die Lebensqualität, welche Krankheit steht im Fokus, was müssen wir eventuell an Haltungen verändern. Und da muss man schon ganz besonders drauf schauen.
Gibt's da ein Lehrbuch oder ist das relativ neu, diese Disziplin oder begleitet einen das schon ewig? Also so wie du es beschreibst, hat man ja den Eindruck, als wenn irgendwie Erfahrungswerte in der weiteren Therapie da schon irgendwie ein wichtiger Faktor sind, oder?
Genau, aber es ist tatsächlich so, dass das alles noch in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, es fängt jetzt an bei den Kleintieren, Hund und Katze, da merkt man immer mehr, Moment mal, dieser Verfall der Zellen, also ich meine, Altern ist ein Verfall von Zellen, Verlust von Organfunktionen und endet letztendlich dann auch tödlich. Ja. Und dass da aber dazwischen ganz viele Möglichkeiten sind, sowas zu verlangsamen, weil wir können es nicht aufhalten. Also Altern gehört zum Leben dazu. Wir können es aber nicht befeuern. Das heißt, da müssen wir dann halt schauen, wie machen wir das von der Ernährung, von der Bewegung und letztendlich aber auch schon bei der Auswahl der Elterntiere, gesunde Elterntiere, ein gesundes Großwerden. Und da spielen viele Faktoren rein, so dass man dann nicht sagt, okay, jetzt ist mein Tier alt, jetzt fange ich an, sondern wir sind da schon viel früher dran.
Wenn du gerade von Elterntieren sprichst, ist das so, also man kennt das ja so aus dem Volksmund, ne? Auch bei Menschen, also Oma, Opa waren auch schon alt und so, ne? Also als wenn es so eine Veranlagung wäre, dass man alt werden kann, aber das stimmt doch so nicht, oder?
Jein, also es hat schon einen gewissen genetischen Aspekt, wie schnell eine Zelle auch mal altern kann. Aber man kann sich nicht drauf verlassen, nur weil die Oma alt geworden ist, heißt das noch lange nicht, dass man selber alt wird. Und man kann das mit vielen Faktoren noch negativ beeinflussen oder halt auch positiv. Aber man kann auch gesund sterben. Also das ist halt immer so ein bisschen Schicksal. Und da muss man dann nochmal genauer hinschauen.
Ja. Also was diesen Bereich Geriatrie umfasst, da gehen wir gleich im Detail nochmal ein bisschen drauf ein. Ich wollte jetzt eigentlich, also Geriatrie heißt ja nicht heilen, ne, an der Stelle, sondern wie soll man sagen, begleiten oder so. Ich möchte ein bisschen auf dieses Lebensqualitätsthema hinaus.
Genau. Also für uns stellt sich im Zoo erstmal die große Frage, wann ist ein Tier alt? Weil in dem natürlichen Habitat ist es teilweise so, dass sie früher sterben, weil wenn die Bewegungsstörungen kriegen, können die schneller gefangen werden. Das heißt, sie kommen nicht mehr so gut weg. Eventuell sind die Zähne aber auch nicht mehr in Ordnung. Das heißt, die Futteraufnahme hat Probleme. Das bedeutet, dass diese Tiere im natürlichen Habitat auch früher sterben, dass man manchmal gar nicht weiß, wie sieht die Lebenserwartung unter maximal guten Lebensbedingungen eigentlich aus. Ja. Und jetzt merken wir halt, dass unsere Tiere im Zoo werden immer älter und wir haben hier Tiere, die statistisch gesehen ihre Lebenserwartung schon erreicht haben. Also zum Beispiel unsere Orang-Utan-Dame, die Kasi, die liegt bei 130%. Der geht's aber noch gut und so haben wir ganz viele Tiere, die statistisch gesehen die Lebenserwartung schon erreicht haben, also sich gar nicht mehr im letzten Drittel, von dem ich gerade gesprochen habe, bewegen, sondern eigentlich schon über die 100% drüber sind und wo wir jetzt erst auch Erfahrungen sammeln, uns austauschen mit anderen Zoos, wie alt werden diese Tiere und für uns halt auch manchmal Krankheiten auftreten, von denen man früher noch gar nicht wusste.
Ist das also schon eher so ein Zoospezifikum? Also, oder wird, oder kann, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die Tiere auch in ihrem natürlichen Habitat älter werden, perspektivisch, oder ist es doch mehr nur so im Zoo?
Ja, leider ist es eher andersrum, weil die dort mit ganz anderen Problemen mittlerweile zu kämpfen haben und dass sie gar nicht mehr die Lebenserwartung erreichen, die sie erreichen könnten. Und aber das muss natürlich unser Ziel sein, dass die Tiere überall ihre Lebenserwartung auch erreichen können. Aber es ist auch von der Natur vorgesehen, dass die Alten Platz machen für die Jungen. Und dadurch, dass es aber bei uns so ist, dass wir individuell auf die Tiere eingehen können, werden sie in so einer Haltungsform natürlich älter.
Thank you. So, Judith, dann gucken wir mal genau in die Zoom-Erlebniswelt. Wir haben ja jetzt so sehr allgemein über die älter werdenden Tiere gesprochen. Aber welche Älteren ganz konkret leben denn so bei euch?
Also ich hatte ja gerade Kasi schon angesprochen, genau. Aber wir sagen immer so scherzhaft, unser dienstältester Mitarbeiter, das ist das Flusspferd Ernie. Der hat jetzt auch die 50 schon geknackt. Das heißt, der ist mittlerweile 53 Jahre alt und 52 Jahre hier. Und aber auch bei den Schimpansen sind Ältere, die um die 50 sind. Und in Relation gesehen, unsere Giraffenpopulation gehört für uns Tierärzte auch schon zu den älteren Tieren. Also das ist sehr unterschiedlich. Und die meisten Gruppen haben immer auch die Älteren noch mit vertreten, ja.
So, jetzt hast du aufgezählt, da habt ihr ein paar Kandidaten hier, aber was sind denn so typische Alterskrankheiten? Also wir reden immer bislang davon, dass man was dagegen tut, aber was sind so Symptome oder Auffälligkeiten, die gerade auch bei Tieren im höheren Alter dann zunehmen oder die man vielleicht so auch gar nicht kennt, die ihr beobachtet habt?
Ja, es kommt da tatsächlich auch wieder auf die Tierart drauf an. Mhm. Das heißt, bei den Raubkatzen haben wir es eher mit Nierenerkrankungen dann zu tun zum Ende hin. Dann haben wir bei den Vögeln haben wir oft es eher mit Verkalkungen der Gefäße. Wir haben aber den großen Part noch an Zahnerkrankungen, an Bewegungsstörungen. Das sind Lahmheiten und so weiter. Das sind alles so Sachen, die da mit reinspielen, auch Tumore. Das ist sehr vielfältig, was da an Erkrankungen kommen kann. Und das besprechen wir dann auch. Also wenn wir merken, dass ein Tier nicht nur auf dem Papier älter wird, sondern auch vom Verhalten, von dem, was die Tierpfleger uns berichten, dann sagen wir auch nochmal, welche Erkrankungen statistisch gesehen häufiger auftreten, Herz-Kreislauf-Probleme und so weiter. Und bereiten die Tierpfleger auch darauf vor, dass sie auf bestimmte Symptome mehr Acht geben müssen.
Ich will mal bei so einem Thema bleiben, was man ja vielleicht selber kennt, ab einem gewissen Alter. Da gibt es halt eben sowas wie sogenannte Altersdiabetes oder sowas in der Richtung. Ne? Ist das bei Tieren auch alles möglich?
Möglich ist alles,
möglich
ja.
Möglich ist alles, okay.
Also Diabetes gibt es tatsächlich auch bei einigen Tierarten. Ja. Und von daher sind viele Erkrankungen, ob Schilddrüse, Diabetes, wie gesagt, diese Zahnerkrankungen.
Zahnerkrankungen finde ich auch nochmal eben spannend, weil das ist ja im Grunde genau das, was du vorhin gesagt hattest. Im natürlichen Habitat wäre es dann wahrscheinlich möglich, nicht mehr möglich für ein Tier dann Nahrungsaufnahme und damit ist man ja der Natur auch ein bisschen nochmal anders ausgesetzt.
Genau.
Du bist jetzt Tierärztin, aber keine Tierzahnärztin wahrscheinlich. Also wenn dann am Ende die Zähne schlecht werden, ich meine, die Tiere müssen ernährt werden, wie sieht dann so ein Prozess aus? Stellt ihr dann Nahrung um oder muss das irgendwie künstlich passieren? Nur, dass man sich das mal an so einem Beispiel vor Augen führt.
Also da ist es tatsächlich so, dass es auch wieder auf die Tierart drauf ankommt. Wir jetzt zum Beispiel bei den Pferdeartigen oder hier beim Esel ist das so, dass wir wirklich ganz regelmäßige Zahnkontrollen machen, um dem vorzubauen, dass wir dort keine Zahnhakenentwicklung, keine Probleme bekommen. Das heißt, da startet die Prophylaxe schon viel früher. Das gehört zum normalen Gesundheitsmanagement dazu. Bei den anderen Tierarten, gerade bei den Raubtieren, ist es schon so, dass wir die auch in Narkose legen, die Zähne dann kontrollieren, Zähne auch ziehen müssen. Das machen wir dann hier aber auch wieder selber. Mhm. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, bei welchen Tierarten wir da gerade unterwegs sind. Und wenn wir dann halt teilweise Tiere haben im Antilopenbereich, die keine Zähne mehr haben, wo wir sagen, okay, da müssen wir jetzt tatsächlich das Futter umstellen, die können das Heu nicht mehr so gut fressen, dann wird Futter auch eingeweicht und denen angeboten, ja.
Okay, das beeinträchtigt aber, das ist ja dann die Frage, das beinträchtigt aber dann die Lebensqualität nicht, ne?
Nein.
Das ist einfach nur das Problem, dass man es dann nicht mehr so gut beißen kann. Und bietet man es dann dementsprechend an, hat es keine weiteren, also gibt es keine Beeinträchtigungen in der Gesundheit und in der Lebensqualität.
Genau, wenn wir die Diagnose gestellt haben, Zähne gezogen haben, die wehtun, Zahnhaken entfernt haben, Korrekturen durchgeführt haben und dann das Futter anpassen und halt auch im Vorfeld es gar nicht dazu kommen lassen, dann hat das auch gar keinen Einfluss.
Ist es bei der Altersmedizin rund ums Tier so, ist das aufwendiger als das, was ihr sonst, also müsst ihr da irgendwie das clustern, wenn ihr quasi die Zoovisite macht, also bei den älteren Tieren ist man dann länger beschäftigt, bei den nicht ganz, also wie sieht da so die Mischung aus?
Also wir sind teilweise etwas eingeschränkter. Das, ich hatte vorhin mal kurz gesagt, dass es halt oft dazu kommt, dass die mehrere Probleme haben. Mhm. Und so eine Raubkatze hat häufig Probleme mit den Nieren. Wenn wir das halt schon wissen, dass das statistisch so ist, sind wir natürlich, wenn wir dann noch Bewegungsstörungen dazu bekommen, also Lahmheiten oder sowas, in der Auswahl vom Schmerzmedikament etwas eingeschränkt. Aber auch da können wir mit umgehen, das wissen wir ja dann, weil wir würden, wenn wir bestimmte Medikamente dann trotzdem einsetzen würden, würden wir die Niere ja wieder negativ beeinflussen. Und das sind halt Sachen, die muss man wissen, dass im Alter auch die Lebergröße, Leberdurchblutung lässt nach. Das heißt, ich kann auch da nicht mehr alle Medikamente einsetzen, weil die Verstoffwechselung manchmal nicht mehr so gegeben ist. Ich muss mir überlegen, worüber geht das Medikament? Ist es über die Niere? Ist es über die Leber? Und da müssen wir viel mehr uns Gedanken machen, welches Medikament setzen wir ein, welche Interaktion auch bestimmte Medikamente wieder man zusammen hat, weil man die nicht kombinieren darf. Also da ist so, von der Pharmakologie ist das teilweise echt eine Herausforderung, und wo man auch manchmal entscheiden muss, was ist jetzt die Erkrankung, die die Lebensqualität am stärksten beeinflusst, welche Therapie nehmen wir in Kauf und eventuell daraus resultierend auch eine Verkürzung der Lebenserwartung. Aber es geht halt tatsächlich auf die Lebensqualität, darauf kommt es an und nicht um irgendwelche Altersrekorde zu brechen.
Nein, nein, das haben wir ja auch so verstanden. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Themenkomplex, der vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ganz interessant ist, weil ich sag mal so, wenn meine Mutter zum Arzt geht, die jetzt auch schon ein bisschen was älter ist, dann sagt die einfach, mir tut's an der Hüfte weh oder am Bein oder sonst irgendwie. Und da merken wir schon, das ist ein Problem. Also ihr habt den Indikator, dass Tiere im Zoo auf dem Papier älter werden. Mhm. Aber am Ende des Tages sagen die euch halt eben nicht, was los ist. Und da ist ja schon die Frage spannend, wie erkennt ihr denn eigentlich, ob da etwas chronisch, also wenn die Schulter schmerzt oder sonst was, ne, gut, dann vielleicht ein bisschen Lahmheit, aber nichtsdestotrotz, erkennt man es zu spät, oder wie funktioniert dieser Mechanismus, auf solche Veränderungen dann im Grunde einzugehen?
Ja, da ist Beobachtungsgabe gefragt, weil man muss sehr auf die Feinheiten achten. Das ist dann das, was die Tierpfleger machen, weil die kennen ihre Tiere, die wissen, wie die sich normal verhalten und bemerken da frühzeitige Veränderungen. Und dann muss man sie aber auch sehr gut beobachten, weil natürlich, wenn es jetzt sich um ein Beutetier handelt, da ist Symptome zeigen tödlich in dem Sinne, weil die werden rausgepickt, wenn es zum Angriff käme. Ja. Und das ist halt bei unseren Zootieren auch immer noch drin. Das heißt, Beutetiere zeigen uns noch später erst die Symptome. Und daher muss man sehr gut beobachten, dieses tägliche, das ist von Vorteil. Aber manchmal ist es auch von Vorteil, wenn wir einmal uns die Tiere auch anschauen, weil da ist es so, man sieht es, wenn man sie nicht täglich sieht, sieht man manche Dinge dann doch nochmal besser. Und so ist es halt ein Zusammenspiel von uns allen, die hier mit den Tieren zusammenarbeiten.
Ja, also im Grunde auch so ein bisschen doppelter Boden dann, ja, ne? Genau. An der Stelle. Ja, 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 das ist richtig.
Ja.
Gibt's so Tricks? Also muss man als Tierarzt, ihr macht ja auch Medical Training oder so, ne? Gibt's so gewisse, vielleicht auch einstudierte Bewegungsarten, an denen man merkt, wenn er das nicht mehr kann, dann muss da irgendwie was sein? Oder ist das, wahrscheinlich sagst du jetzt wieder, ist überall individuell?
Ja, das ist tatsächlich. Genau,
ist ja auch so. Aber vielleicht kannst du trotzdem uns mal einen Blick in deine Trickkiste.
Beispiel, jetzt ja, genau. Zum Beispiel Antonia, unser Eisbär. Ja. Sie hatte jetzt schon mal, als sie so 30 geworden ist, hatte sie Phasen, wo es ihr nicht gut ging, wo wir gedacht haben, ob wir das wieder abfangen können, da waren wir uns nicht ganz so sicher. Und mittlerweile, ihr geht's echt gut wieder, da sind wir auch sehr glücklich drüber. Aber es gab halt diese Phasen, und da war, sie mag das zum Beispiel nicht, wenn man an die Wasserschale geht. Dann springt sie da rein, dann zeigt sie das sehr deutlich den Tierpflegern. Und auf einmal war dieses Verhalten weg. Sie hat das akzeptiert, dass man dort Veränderungen gemacht hat. Und das ist ja nicht positiv, weil sie es jetzt gelernt hat, sondern das war ganz klar, da stimmt irgendwas nicht. Da ist sie nicht so aktiv, da ist sie nicht mehr sie selber. Und dann wurde sie natürlich mehr beobachtet und die Therapie nochmal angepasst. Sie kriegt Medikamente. Das ist natürlich bei ihr jetzt sehr praktisch, weil sie nimmt alles total gerne, so mit Hackfleisch und so weiter. Wir haben manche Tiere, die sortieren uns alles wieder aus.
Also das kennt man aber auch von zu Hause. Oder die Tablette in der Leberwurst für einen Hund oder so. Meistens pullen die es doch auch wieder raus.
Ja, deswegen mag ich total gerne unsere Seelöwen. Da packt man die Tablette in den Fisch rein und die schlucken alles ab sozusagen. Und wenn man jetzt aber so einen Orang-Utan beobachtet, der poolt, aber das macht er, der kann ja sonst auch alles schälen, ja, und alles wieder rausholen. Und der poolt das und wir kriegen einfach Medikamente da nur rein, die gemörsert werden können und so weiter. Mhm. Das schränkt aber auch unsere Medikamentenauswahl wieder ein. Und das ist halt dieses wirklich mit Fingerspitzengefühl, mit der Beobachtung und von den Tierpflegern, was funktioniert nicht. Und da muss man wirklich immer schauen. Und dann sieht man aber auch wieder die Entwicklung. Und bei Tieren, denen es nicht so gut geht, sind wir auch einmal in der Woche im Team da mit den Biologen, Tierärzten, ja, Tierpflegern, die die betreuen und besprechen das dann nochmal. Wie war die Woche? Wie schaut das aus? Was konntet ihr beobachten? Machen uns alle da einen Einblick von, um da nochmal eine Beurteilung von der Lebensqualität geben zu können.
Läuft eigentlich alles so überwiegend über Tabletten oder Tropfen, also quasi oral, weil man kennt ja am Ende irgendwie aus dem Krankenhaus, wenn es mal ein bisschen schlimmer ist, dann gibt es eine Infusion oder so, mhm, aber du legst ja jetzt am Eisbär auch nicht mal eben eine Infusion an, oder?
Nee. Also es gibt manche Tiere, wo wir das können, ja, aber es gibt auch eine Vielzahl von Tieren, wo diese Therapiemethode nicht funktioniert und das schränkt uns dann teilweise auch wieder ein, aber ja, wir haben auch anders. Wir fangen schon, wenn die jung sind, an zu überlegen, was ist so die Standarderkrankung? Was können die Tierpfleger Medical Training mit denen machen, damit wir eventuell später dann auf Röntgenbilder zurückgreifen können, Blutuntersuchungen machen können? Das besprechen wir dann schon, um zu schauen, könnt ihr das mit dem Tier, mit dem Individuum trainieren? Weil das wäre das, was wir als nächsten Schritt bräuchten bei so einer Erkrankung. Und ja, und dann können wir gucken, ob das funktioniert oder nicht. Und zum Beispiel viele von unseren Tieren gehen auch auf die Waage. Und das ist aber für uns wichtig, weil das Gewicht ändert sich im Alter. Mhm. Also es kann in dem Fall so sein, dass sie sich weniger bewegen. Dann werden sie zu dick, was auch nicht gut ist für die Gelenke. Oder dass die Stoffwechselleistung vom Magen-Darm-Trakt nicht mehr optimal ist oder auch Krankheitsanzeichen für Leber und Niere könnten Gewichtsverlust sein. Und da können wir viele Informationen bekommen, ohne das Tier direkt in Narkose legen zu müssen.
Du hast jetzt gerade an der Eisbärin Antonia uns vorgeführt, wie man da beobachtet, mhm, irgendwie, was mich nochmal interessieren würde an der Stelle, wie ist denn das eigentlich bei Affen? Ne? Du hast ja gesagt, ihr habt sowohl bei den Schimpansen als auch bei den Orang-Utans auch schon etwas ältere. Mhm. Jetzt sagt man ja, der Affe an sich ist ja dem Menschen sehr ähnlich. Ne? Funktioniert das da anders? Also kriegt man da besser Informationen raus oder kohlen die euch vielleicht auch mal an? Das ist ja auch durchaus möglich. Also ist es, ich frage ganz konkret, ist es einfacher beim Affen als bei einem Eisbären rauszufinden, ob er was hat?
Schwierig zu sagen. Vom Individuum wahrscheinlich abhängig. Mhm. Aber wir haben schon mehr die Möglichkeiten, auch bestimmte Sachen zu trainieren. Aber da ist auch häufig, dass wir, wenn wir eine Diagnostik haben möchten, dass wir auf eine Narkose zurückgreifen. Aber es gibt ja auch Wanzen, die man auf die Haut legen kann für eine Blutentnahme. Ja. Das würde dann teilweise funktionieren. Das heißt, die beißen ähnlich wie so eine Zecke. Die beißen, saugen sich voll und dann können wir das Blut des anderen Tieres, was wir untersuchen möchten, aus dem Magen der Wanze wieder absaugen und einzelne Parameter damit testen. Wir können aber uns auch den Urin anschauen. Der Urin gibt jetzt auch viel Aufschluss über Proteine, Blut, spezifisches Gewicht. Wir können Kotuntersuchungen machen. Also wir schauen schon, dass wir viele Informationen bekommen. Unsere Schimpansen können wir aber auch dann nochmal näher untersuchen. Die haben das Kommando für dann Maul auf, dass sie die Zähne zeigen können, dass wir da uns angucken können, ist da alles in Ordnung. Die kennen auch die Begriffe, dass sie bestimmte Stellen uns nochmal genauer zeigen können. Und bei den Orang-Utans ist das auch das Einzelne, auch für eine Blutentnahme bereitstehen quasi. Nicht alle, weil das ist einfach ja, sehr individuell.
Gibt ja auch bei Menschen welche, die umfallen und so. Das ist alles ganz normal. Ne? Sag mal, du hattest ja gesagt, man fängt früh an. Deswegen von mir jetzt mal so die Frage, wie sieht das aus mit Präventivmaßnahmen und ähnlich? Also was ist wichtig für ein langes und gesundes Leben? Macht ihr irgendetwas, um vielleicht möglichen Alterserkrankungen früh vorzubeugen?
Ja, es fängt an mit den guten Elterntieren, also keine Inzucht pragmatisch gesagt. Das heißt für uns natürlich auch, dass wir Abschied nehmen müssen von unseren Nachzuchten, weil die nicht bei uns in den Gruppen bleiben können.
Ja.
Aber das ist natürlich auch nochmal sehr wichtig. Dann in der Jungtieraufzucht ist das ideale Gewicht, Versorgung mit Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen natürlich gut, damit die Knochen sich positiv entwickeln und eine gute Basis bilden. Und dann werden die halt engmaschig kontrolliert auf Endo- und Ektoparasiten, Kotuntersuchungen und so weiter. Aber auch die Gruppenstruktur, weil Stress ist auch ein riesiger Faktor im Altern sozusagen. Mhm. Und auch da achtet man natürlich drauf, dass das Gruppengefüge funktioniert und auch eine kontrollierte Nachzucht. Das heißt, wir haben ja viele Tiere, da ist die Geschlechtsreife eher als die Zuchtreife. Da verhindern wir natürlich auch, dass sie schon sehr, sehr jung Nachzuchten haben, sondern erst in einem bestimmten Alter, wo wir so sagen, okay, jetzt könnten wir mit denen in die Nachzucht gehen. Und so zieht sich das halt das ganze Leben durch.
Mhm.
Und daher können wir gar nicht so sagen, dass wir mit den Alten extrem mehr machen, aber wir müssen mehr im Hinterkopf haben, dass wir viele unterschiedliche Aspekte drin haben. Aber es ist auch so, dass die trainiert werden, in dem Sinne der Kopf, der Geist, der muss halt auch beansprucht werden, die Bewegung muss dabei sein. Also es ist auf vielen Bereichen, muss man den Körper gesund und fit und auch immer wieder animieren, ja.
Da ist natürlich gleich die Frage, welche Rolle spielt dabei zum Beispiel auch eine Umgebungsgestaltung?
Also
das ist dann auch, je nachdem, zu welcher Erkenntnis ihr kommt, kann dann auch durchaus sowas mal alles umgebaut werden.
Genau, also Bewegung ist wichtig und wenn wir merken, dass die bestimmte Stufen nicht mehr schaffen oder sowas, dann kann das auch mal sein, dass ein Orang-Utan ein Seil da bekommt, damit er besser hoch und runter kommt, dass das Flusspferd eine Rampe bekommt, damit es die Stufe besser bekommt. Also da sind wir dann individuell, dass wir auf die Probleme des einzelnen Tieres eingehen und uns überlegen, wie können wir das optimieren, damit es einfacher nachher ist, ja.
Jetzt versperren wir mal nicht die Augen davor, ne? Also wir haben über Präventivmaßnahmen gesprochen und und. Aber wenn dann am Ende doch so eine Erkrankung da ist, die am Ende auch Schmerz bereitet, was macht man dann konkret, auch vielleicht über einen längeren Zeitraum, damit es halt eben kein Leiden gibt?
Also es ist so, wenn wir merken, dass die Therapie nicht anspricht, probieren wir die nochmal zu hinterfragen, zu optimieren. Diagnostik, ist es eine ganz andere Ursache? Wie schätzen wir auch die Lebenserwartung ein? Deswegen spielt auch die Diagnostik, Blutuntersuchung, Labor, Röntgen, Ultraschall auch immer eine wichtige Rolle, damit wir einschätzen können, was haben wir denn da eigentlich für eine Grunderkrankung? Aber wenn das irgendwann so ist, dass wir sagen, wir können nichts mehr Gutes für dieses Tier tun und wir können die Beschwerden nicht lindern, dann müssen wir auch die finale Entscheidung treffen und die Tiere einschläfern. Und das Loslassen ist natürlich immer das Schwierigste, aber da sind wir professionell genug, dass wir für das Tier entscheiden und dass wir die dann auch einschläfern.
Ja, aber bei aller Professionalität, die ich dir nicht absprechen will, aber das macht doch was mit einem, oder? Wenn man dann am Ende vielleicht auch über so einen langen Zeitraum sich da gekümmert hat, das ist doch, also ich glaube dir aufs Wort, dass ihr euch das nicht leicht macht, definitiv nicht. Aber das ist nicht schön, oder?
Sagen wir es so, es ist für das Tier eine gute Möglichkeit, dass es nicht nicht sterben muss, weil ich sag immer, wenn das Leben aufhört und das Sterben beginnt, dann müssen wir einschreiten und dann ist es von uns nicht korrekt wegzusehen oder noch dran zu hängen, weil wir nicht loslassen können. Da müssen wir die Tiere auch tatsächlich gehen lassen können. Und diese Frage, was ist wichtig für das Tier? Wie sind die Verhaltensweisen? Wenn das halt nicht mehr wirklich im Team mit dem besprochen werden kann. Also es ist auch so, dass diese Entscheidung ja nie einer von uns alleine trifft. Das heißt, man redet mit den Tierpflegern, mit dem betreuenden Tierpfleger, Revierleitung, Biologen kommen in Bereiche auch mit rein, wenn wir sagen so, wir müssen mal schauen, aber wir ahnen ja auch oft, dass der Weg vielleicht von der Entscheidungsfindung nicht einfach wird, weil es ist halt dieser schleichende Prozess. Was gesteht man zu? Wann ist es zu viel? Und das ist was, wo man sich im Team wirklich bespricht und wo man dann auch diskutiert. Und aber nachher dann auch, wenn man dann die Entscheidung trifft, sind auch tatsächlich alle dann immer einverstanden, weil man dann weiß, es ist dieser Zeitpunkt.
Und ja, aber das klingt ja auch, wenn du es so beschreibst, es ist ja wirklich ein Prozess dann auch, ne? Sag mal, so Richtung Abschluss dieser Folge, Geriatrie allgemein, wir haben jetzt einen kurzen Überblick gegeben, aber das hat sich schon verändert, oder? Seid ihr gerade, die ihr, und du hattest ja schon in der letzten Folge erzählt, ihr seid gut vernetzt, ihr Tierärzte und Ärztinnen, die so in zoologischen Gärten unterwegs sind. Hat sich da viel getan? Hat sich dieses ganze Themenfeld verändert mit vielen Erkenntnissen aus den einzelnen Zoos?
Ja, und es entwickelt sich immer noch weiter, weil es ist tatsächlich ja so, dass die Tiere immer älter werden, dass wir da immer neue Erkenntnisse auch haben. Und das ist aber auch das Schöne am Tierarztberuf, an der Tiermedizin, dass sie sich immer verändert und dass neue Sachen, auch neue Medikamente, neue Behandlungsmöglichkeiten auf den Markt kommen. Aber wichtig ist halt tatsächlich dieser Austausch, dass man da gucken kann, was ist möglich und was ist sinnvoll, aber natürlich auch.
Jetzt zum Schluss, Judith, aber auch nochmal so eine persönliche Frage. Du hast jetzt erzählt, dass du hier ja die ganzen auch älteren Tiere und so weiter betreust. Aber was ist denn so persönlich vielleicht eine kleine Geschichte, die du noch weißt von irgendeiner Begegnung rund um ältere Tiere, an die du dich gerne erinnerst?
Also ich mag gerade die älteren Tiere, weil die strahlen so eine gewisse Ruhe und Souveränität aus. Und ich finde, und man kann denen auch mehr zugestehen. Also es ist zum Beispiel bei Kasi so, die darf entscheiden, ob sie auf die Außenanlage möchte oder nicht. Und sie möchte das nicht jeden Tag. Und manchmal möchte sie auch kürzer nur auf die Außenanlage und dann klopft sie an und sie darf rein. Das sind natürlich Zugeständnisse, die wir nicht den Jungen erlauben, weil die sollen schön draußen und sich austoben und so weiter. Aber bei den Älteren ist es tatsächlich schon, dass wir deutlich individueller auf die eingehen können. Und das ist, ja, das ist schon schön, die zu sehen. Natürlich hat man immer auch im Hinterkopf, dass irgendwann der Abschied ansteht. Aber auch dafür sind wir da, dass das ein würdevoller Abschied dann ist, ja.
Judith, ganz, ganz lieben Dank für diesen echt spannenden Einblick in die Altersmedizin, sprich Geriatrie hier in der Zoom-Erlebniswelt. Ne? Euch und deinem Team liebe Grüße. Wir kommen euch ja sowieso, glaube ich, in der Veterinärstation demnächst nochmal besuchen mit einer weiteren Folge. Also erstmal danke, ja, dass du da warst. Informationen rund um die Tiere und auch um die Zoom-Erlebniswelt finden Sie wie immer im Internet unter www.zoom-erlebniswelt.de. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.